Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. Ein Agent mit der Doppel-Null und der Lizenz zum Töten. Nicht nur eine Fantasie des britischen Schriftstellers Ian Fleming. Mord als Mittel der Politik ist offenbar auch Teil russischer Strategie im Krieg gegen die Ukraine und im Kampf gegen die westliche Unterstützung des angegriffenen Landes. Nach Informationen von Sicherheitsbehörden planten russische Geheimdienste offenbar einen Mordanschlag gegen den Chef des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall. Trotz des umgehenden Dementis aus Moskau ist die Aufregung groß in Berlin. Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Mittel- und Großkalibermunition, Geschosse für den Schützenpanzer Marder und den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, Mörsergranaten und Artilleriemunition – all das liefert der Rüstungskonzern Rheinmetall nach Kiew. Rheinmetall sei ein essentieller strategischer Partner der Ukraine, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Über Investments will Rheinmetall eng auch am Aufbau von Rüstungskapazitäten in der Ukraine selbst mitwirken. Seit 2013 ist Armin Papperger Vorstandsvorsitzender des börsennotierten Rüstungsriesen. Berichten von CNN zufolge hatte es Russland auf sein Leben abgesehen. Berichte, die der Sprecher des Innenministeriums heute in Berlin nicht bestätigen wollte.
Es tut mir leid, wir können uns nicht äußern zu einzelnen Bedrohungssachverhalten.
Dennoch nehme die Bundesregierung die gestiegene Bedrohungslage durch die russische Aggression sehr ernst.
Wir haben unsere Schutzmaßnahmen angesichts der russischen Bedrohung in den letzten 2 Jahren massiv hochgefahren in den deutschen Sicherheitsbehörden, also zahlreiche zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen. Denn die Bedrohungen reichen von Spionage, Sabotage über Cyberattacken bis hin zu Staatsterrorismus.
Erst im April hatten deutsche Sicherheitsbehörden nach Hinweisen auf mögliche Sabotageakte 2 russische Staatsbürger festgenommen. Staatsterrorismus, es ist quasi die Chiffre für Morde, die vom Kreml beauftragt in Deutschland durchgeführt werden. 2019 war im Berliner Tiergarten ein Georgier von einem russischen Täter erschossen worden. Das Berliner Kammergericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Auftrag des russischen Staates gemordet hatte und sprach eben von Staatsterrorismus. Am Morgen griff auch die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger, angesprochen auf die potenziellen Mordpläne, diesen Begriff auf.
Das wäre ein Akt des Staatsterrorismus. Das wird untersucht und diskutiert werden im parlamentarischen Kontrollgremium, hat auch der Kollege Konstantin von Notz schon angekündigt. Aber das muss man maximal ernst nehmen.
Der Tiergartenmord sei aufgearbeitet worden. Damals wurden einige russische Diplomaten ausgewiesen.
Auf sowas muss man anders reagieren,
stellte Grünen-Politikerin Brugger in Aussicht. Bundeskanzler Olaf Scholz wollte die Medienberichte am Rande des NATO-Treffens in Washington nicht in der Sache kommentieren. Er betonte jedoch, dass Deutschland schon sehr genau wisse, dass es sich auf vielfältige Weise Bedrohungen seitens russischer Aktivitäten ausgesetzt sehe. Dafür brauche es auch ein Bewusstsein unter den Menschen, so CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter im ZDF.
Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Bevölkerung darauf vorbereiten, dass unser Land sich wehrt und dass wir bereit sind, für unsere Sicherheit mehr zu tun. Und deswegen sollten wir hier aufklären, aber uns nicht zu viele Sorgen machen. Wir sind gut vorbereitet.
Kiesewetter ist stellvertretender Vorsitzender des parlamentarischen Kontrollgremiums, das die Geheimdienste kontrolliert. Rheinmetall selbst bestätigte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Sicherheitsmaßnahmen für Papperger deutlich erhöht wurden. Es gebe schon seit längerem eine Bedrohungslage, berichtet RND mit Verweis auf Unternehmenskreise. Kreml-Sprecher Peskow erklärte hingegen in Moskau, solche Berichte könnten nicht ernst genommen werden.
Ann-Kathrin Büsker. Pershing 2 gegen SS-20. Der NATO-Doppelbeschluss sorgte nicht nur in der damaligen Bundesrepublik für ein Erstarken der Friedensbewegung. Doch die Logik der Abschreckung, sie funktionierte. Der Fall des Eisernen Vorhangs war die Folge. Die Illusion eines immerwährenden Friedens ist mittlerweile vorbei. Neue, weitreichende US-Waffensysteme sollen schon bald in Deutschland stationiert werden. Die Debatte hat begonnen. Volker Finthammer.
Die Älteren in Deutschland erinnern die jüngsten auf dem NATO-Gipfel in Washington bekannt gewordenen Vorstöße zur Stationierung von Raketen in Deutschland an den NATO-Doppelbeschluss aus dem Jahr 1979. Damals wurde die Aufstellung von 198 mit 9 Atomsprengköpfen bestückten Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing 2 und weiteren Marschflugkörpern in Westeuropa beschlossen. Die als Reaktion auf die Stationierung von sowjetischen SS-20-Raketen angelegte Vorgehensweise sollte die gegenseitige Abschreckung im Kalten Krieg bestätigen und verstärken. Allein die Pläne stießen in Deutschland auf heftigen Widerstand und haben die Friedensbewegung in zuvor nicht gekannte Größenordnungen anwachsen lassen, die vom Wettrüsten als der Vorstufe zu einer möglichen Eskalation sprach. Mit diesem Vorwurf wird die NATO und die Bundesregierung auch heute wieder konfrontiert. Für AfD-Chef Tino Chrupalla macht die geplante Stationierung Deutschland zur Zielscheibe. Auch für BSW-Chefin Sarah Wagenknecht erhöht sich dadurch die Gefahr, dass Deutschland selbst zum Kriegsschauplatz werden könne. Und für Dietmar Bartsch von der Linken ist es höchst problematisch, dass so die Aufrüstungsspirale unter der Überschrift Abschreckung weitergedreht wird. Auch aus den Reihen der SPD kommen kritische Stimmen. Verteidigungsminister Boris Pistorius hielt dem gestern Abend in der ARD entgegen.
Hier geht es eben nicht darum, wettzurüsten im Sinne von irgendjemanden zu überholen, sondern schlicht und ergreifend in den Fähigkeiten gleichzuziehen, damit eine Abschreckung eben auch tatsächlich glaubhaft sein kann. Denn wir machen all das mit dem einfachen Ziel, abzuschrecken, zu verhindern, dass es überhaupt zum Äußersten kommt. Und dazu gehört eben die Glaubwürdigkeit dessen, dass man tut, was man tun kann, was man auch androhen kann.
Die gegenseitige Abschreckung gewinnt folglich wieder an Bedeutung, obwohl man im ersten Jahrzehnt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Hoffnung hatte, nicht mehr darauf angewiesen zu sein. Aber mit dem russischen Angriff auf die Ukraine kehren die alten Gegensätze verstärkt zurück.
Es geht darum, der russischen Bedrohung etwas entgegenzuhalten. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nicht politisch erpressbar sind oder militärisch erpressbar werden durch Russland. Und deswegen ist diese Nachrüstung erforderlich,
sagt der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Giesewetter am Morgen im ZDF, um danach gleich anzufügen, dass die Bundesregierung dies der Öffentlichkeit nun auch erklären müsse.
Es reicht nicht, wenn der Verteidigungsminister es tut. Hier muss der Kanzler der Bevölkerung reinen Wein einschenken, wie groß die Bedrohung wirklich ist.
Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Rande des NATO-Gipfels in Washington bereits erklärt, man wisse, dass es eine unglaubliche Aufrüstung in Russland gegeben habe, mit Waffen, die das europäische Territorium bedrohen würden. Und für alle, die sich mit Sicherheits- und Friedenspolitik beschäftigen würden, sei dies keine wirkliche Überraschung. Vor diesem Hintergrund rechnet Scholz auch nicht mit erheblichen Widerständen, auch nicht aus der eigenen Partei.
Volker Findhammer. Wenn der Alterspräsident beim Festakt im Vereinsheim in seiner Rede sich verhaspelt, mal einen Namen verwechselt, wird das vom wohlmeinenden Publikum meist mit einem verständnisvollen Lächeln registriert und am Ende mit Applaus bedacht. Anders, wenn der Alterspräsident Joe Biden heißt und sich erneut für das mächtigste Amt der Welt bewirbt. Die Kandidatur des 81-jährigen Demokraten steht weiter auf der Kippe. Aus Washington, Nina Barth.
Obwohl die Zahl der Zweifler an seiner mentalen und körperlichen Fitness täglich mehr wird, US-Präsident Joe Biden macht weiter. Er wisse, er glaube, er sei am besten dafür qualifiziert zu regieren und zu gewinnen.
I know, I believe I'm the best qualified to govern. And I think I'm the best qualified to win.
Und Biden betonte, es gehe ihm dabei nicht um sein Vermächtnis. Es gehe ihm darum, die Arbeit zu vollenden, die er begonnen habe.
I'm not in this for my legacy. I'm in this to complete the job I started.
War sein Auftritt besser als bei dem völlig missglückten Auftritt während der Debatte gegen den republikanischen Bewerber Donald Trump? Ja, aber die Latte lag nicht hoch. Und auch diesmal leistete sich Biden gleich zu Beginn einen Patzer. Auf die Frage, ob seine Vizepräsidentin Kamala Harris Trump schlagen könne, antwortete Biden, er hätte Vizepräsident Trump nicht ausgewählt, wenn er nicht daran glaube, sie sei qualifiziert.
Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be president.
Trump reagierte prompt. Er veröffentlichte auf seiner Plattform Truth Social den Clip und fügte sarkastisch hinzu: Großartige Arbeit, Joe. Auch Trump leistet sich immer wieder Versprecher, aber nach der Debatte ist es Biden, der unter besonderer Beobachtung steht. Die US-Medien haben sich regelrecht auf ihn eingeschossen. Und es waren zum Teil harte Fragen, denen sich der US-Präsident stellen musste. So wollte eine Reporterin wissen, wie Biden sagen könne, er sei im nächsten oder in den kommenden Jahren fit nach den Einschränkungen, die er zugegeben habe. An der Stelle unterbrach Biden, wollte wissen, was für Einschränkungen.
How can you say you'll be up for that next year, in 2 years, in 4 years, given the limits you've acknowledged that you have today?
the limits I've acknowledged I have.
There's been reporting that you've acknowledged that you need to go to bed earlier and your evening around 8.
Sie beziehe sich auf Berichte, wonach Biden zugegeben habe, früher ins Bett gehen zu müssen, abends so gegen 8. Biden war sichtlich bemüht, locker zu wirken, lachte oft, so auch bei der Antwort, das sei nicht wahr. Er habe gesagt, es sei klüger, den Tag nicht jeden Tag um 7 zu beginnen und um Mitternacht ins Bett zu gehen, sondern auch mal etwas langsamer zu machen.
That's not true. Look, what I said was, instead of my every day starting at 7 and going to bed at midnight, it'd be smarter for me to pace myself a little more.
Ob er bereit sei, vor der Wahl einen weiteren Gesundheitscheck zu absolvieren, wollte ein Reporter wissen.
Are you open to taking another physical or test before the election?
Biden erklärte, seine Ärzte bescheinigten ihm, es gehe ihm gut.
And they say, I'm in good shape. Okay?
Aus Washington, Nina Barth. Mit rund 9,5 Millionen Einwohnern ist Ungarn deutlich kleiner als Moskau mit 12,6 oder Peking mit geschätzt etwa 22 Millionen Einwohnern. Entsprechend mickrig ist die internationale Bedeutung des ungarischen Ministerpräsidenten. Aktuell jedoch nutzt Viktor Orbán seine neue Rolle als amtierender Vorsitzender des EU-Rates für Fotos und Termine mit den politischen Schwergewichten dieser Welt. Kopfschütteln in Brüssel. Von dort berichtet Moritz Küpper.
Janosch Bocker hält kurz inne, als er, der für EU-Angelegenheiten zuständige ungarische Minister, Mitte der Woche nach einer Bilanz dieser ersten Tage der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft gefragt wird. Dann genügt ihm ein Wort.
Charakteristik.
Charakteristisch. Ob dies eher beschreibend oder eher drohend zu verstehen ist, bleibt offen. Klar ist nur, Viktor Orbán hat in den ersten zwei Wochen nach Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Ungarn die Union ordentlich aufgemischt. Orbán vertrete nicht die EU, er habe kein Mandat, um außenpolitisch aufzutreten. Auch von Illoyalität war die Rede, nachdem Ungarns Ministerpräsident zwar erst nach Kiew, dann aber nach Moskau und Peking gefahren war, auf eine selbsternannte Friedensmission. Videoclips in den sozialen Netzwerken mit dem Logo der EU-Ratspräsidentschaft inklusive. Dieses fehlte nun, als Orbán auch noch als Station 5 seiner Friedensmission, wie er es nannte, den NATO-Gipfel frühzeitig verließ, um auf den ehemaligen und vielleicht auch kommenden US-Präsidenten Donald Trump zu treffen. Man habe über Wege zum Frieden diskutiert, schrieb Orbán nach dem Treffen in Florida beim Kurznachrichtendienst Twitter. Und weiter, die gute Nachricht des Tages: er werde es lösen. Gemeint ist Trump. Einen politischen Fehler hatte der scheidende Ratspräsident Charles Michel gegenüber der FAZ Orbáns Reisetätigkeit erneut kritisiert.
Wichtig ist, dass sich alle darüber klar sind, der ungarische Ministerpräsident agiert als solcher und nicht in den Aufgaben, die Ungarn im Rahmen der Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr hat.
Sagt auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Seine Parteifreundin Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, sieht es am Morgen im Deutschlandfunk ähnlich.
Er fügt der Europäischen Union Schaden zu. Er tut so, als müsste er jetzt etwas tun, was die Europäische Union in seinen Augen bisher versäumt. Er kritisiert die Europäische Union und die Akteurinnen und Akteure dafür, dass sie nicht genug auf Putin zugehen, nicht genug Trump huldigen.
Ihr Vorschlag?
Ich glaube schon, dass man ihm anders zeigen muss, dass das so nicht geht. Es gab einen Wettbewerbsfähigkeitsrat, einen informellen, gerade in Budapest. Und da sind die allermeisten nur sehr niedrigrangig erschienen, zum Teil nur mit Referatsleitern. Mhm. So kann man eben auch ausdrücken, dass der Mann keine Autorität hat.
Aus dem EU-Parlament kommen jedoch weitergehende Forderungen. Daniel Freund, grüner Europaabgeordneter, fordert beispielsweise, dass Ungarn die Ratspräsidentschaft entzogen werden müsse.
Eigentlich hätte er sie gar nicht erst antreten sollen, denn so eine Ratspräsidentschaft hat die EU noch nie gesehen.
Dazu könnten die Staats- und Regierungschefs etwa beschließen, dass vom 1. September oder einem beliebigen anderen Datum an ein anderes Land diese Aufgabe wahrnehme. Nötig wäre für so eine Änderung wohl eine sogenannte verstärkte qualifizierte Mehrheit, mindestens also 20 der 27 EU-Regierungen, die zusammen mindestens 65% der Bevölkerung der Union repräsentieren, müssten zustimmen. Laut Ungarns EU-Minister Boka sei dies aktuell jedoch kein Thema. Fragen danach müsse man denen stellen, die dies fordern.
Ein Bericht von Moritz Küpper. Mitte kommender Woche will das Kabinett nach langem Ringen den gemeinsamen Haushaltsentwurf billigen, dann geht es ins Parlament. Unterdessen gibt es aus dem Hause Lindner offenbar Pläne für weitreichende Veränderungen beim Steuerrecht. Aus Berlin dazu Jörg Münchenberg.
Bereits im Koalitionsvertrag hatte sich die Ampelkoalition auf die Neuordnung der Steuerklassen verständigt. Jetzt soll das Vorhaben über das sogenannte Jahressteuergesetz auch praktisch umgesetzt werden. Bis 2030 sollen demnach die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden. Ehepaare oder eingetragene Lebenspartnerschaften werden dann über die Steuerklasse 4 oder Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren veranlagt. Dazu sagte Finanzminister Christian Lindner, FDP, gegenüber dem Deutschlandfunk.
Es ändert sich nichts bei der Steuerbelastung. Niemand zahlt höhere Steuern. Aber wir wollen die Belastung zwischen den Ehepartnern fairer verteilen. Jetzt ist es so, dass wer weniger verdient, paradoxerweise eine höhere Steuerlast trägt. Und das wollen wir durch ein neues Verfahren bei den Steuerklassen fair verteilen.
Gerade bei Ehepaaren wird der Besserverdienende, häufig der Mann, in der Steuerklasse 3 veranlagt, der Partner mit dem niedrigeren Einkommen, häufig die Ehefrau, in der Steuerklasse 5. Weil aber in der Steuerklasse 3 der steuerliche Grundfreibetrag doppelt sowie mögliche Kinderfreibeträge voll angerechnet werden, fällt der Steuerabzug dort geringer aus. Der Partner bzw. die Partnerin zahlen mangels Freibeträgen dagegen relativ hohe Steuern in der Steuerklasse 5. Dennoch liegt das gemeinsame Haushaltseinkommen auf den Monat gerechnet erst einmal höher. Erst mit der Steuererklärung müssen die zu geringen Steuerabzüge gegenüber dem Finanzamt erstattet werden. Mit der geplanten Änderung, so heißt das jetzt in dem Gesetzentwurf, der dem Deutschlandfunk vorliegt, werde die Lohnsteuerbelastung gerechter auf die Eheleute, Lebenspartnerinnen und Partner verteilt. Darauf verweist auch der Finanzminister.
Wir wollen durch einen Faktor quasi im Laufe des Jahres das, was sonst über die Steuernachzahlung erfolgt, bereits einarbeiten, ist auch ein Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, denn sie haben mehr Sicherheit hinsichtlich ihrer Steuerbelastung. Jetzt ist oft so, man holt sich am Ende des Jahres was zurück vom Finanzamt oder muss etwas nachzahlen. Jetzt soll das alles bereits im laufenden Jahr für die Bürgerinnen und Bürger geregelt werden.
In der Praxis dürfte die Änderung bei den Steuerklassen aber dennoch dazu führen, dass die Ehepartner auf den Monat gerechnet erst einmal weniger netto vom Brutto haben werden als vorher, weil der Gutverdiener in der Steuerklasse 4 höhere Abzüge hat als in der bisherigen Steuerklasse 3. Erst über die Steuererklärung wird dies wieder ausgebügelt. Beim sogenannten Faktorverfahren, so heißt es im Finanzministerium, sei die Differenz zwischen der zunächst gezahlten Lohnsteuer und später dann veranlagten Einkommensteuer dagegen sehr gering. Eines machte Lindner jedoch gegenüber dem Deutschlandfunk heute auch klar.
Das Ehegattensplitting bleibt absolut erhalten, da weiche ich keinen Zentimeter. Denn das Ehegattensplitting abzuschaffen wäre eine Mehrbelastung von Paaren, die füreinander Verantwortung übernehmen.
Informationen von Jörg Münchenberg. Wir werden einander viel verzeihen müssen. So der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Ein Zitat für die Geschichtsbücher. Tatsächlich haben Politik und Behörden im Kampf gegen das Virus viele Fehler begangen. Heute ist man klüger, doch die angedachte Aufarbeitung der Pandemie lässt weiter auf sich warten. Barbara Kostolnik.
Das Thema ist brisant, denn kaum etwas hat die Bevölkerung in den letzten Jahren mehr beschäftigt als die Pandemie, die den Staat bis in die privatesten Bereiche vordringen ließ. Dass eine Aufarbeitung Not tut, ist Konsens, auch bei FDP und SPD.
Die Aufarbeitung ist notwendig. Wir brauchen im Grunde eine breite gesellschaftliche Debatte.
Wir haben ja sehr viele Facetten in der Corona-Krise aufzuarbeiten.
Aber genau diese Aufarbeitung steht auf der Kippe. Die Fraktionsspitzen von SPD und FDP können sich nicht einigen und haben die Aufarbeitung vertagt. Wie das ARD-Hauptstadtstudio erfahren hat, ist man in der FDP der Ansicht, dass sich erst der nächste Bundestag mit dem Thema beschäftigen soll. Besonders kontrovers ist die Frage, wie die Bundesländer an einer eventuellen Enquete-Kommission beteiligt werden sollen. Sollen alle 16 Bundesländer je einen Vertreter in die Kommission schicken oder reicht ein Vertreter für alle? Eigentlich sind sich der FDP-Abgeordnete Carsten Klein und die SPD-Frau Heike Behrens in der Sache Aufarbeitung ja einig. Aber wie diese Aufarbeitung aussehen soll, darüber gehen die Meinungen, vor allem bei SPD und FDP, auseinander.
Uns ist es wirklich wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Perspektiven, mit ihren Erfahrungen vorkommen bei dieser Aufarbeitung und wir das nicht rein nur unter wissenschaftlichen und politischen Perspektiven diskutieren. Und deshalb wünschen wir uns einen Bürgerrat, in dem das breit diskutiert wird und darauf aufbauend dann die weitere parlamentarische Bearbeitung.
Genau diese parlamentarische Bearbeitung aber möchte die FDP in den Vordergrund stellen, mit Wissenschaftlerinnen und Entscheidungsträgern. Carsten Klein ist nicht grundsätzlich gegen Bürgerräte. Bei Fragen wie Schulschließungen und Steuergelder für Impfstoff- und Maskenbeschaffung aber will er sich nicht nur auf die Bürgerräte verlassen.
Bürgerräte können das begleiten, aber der Kern muss in einer Enquete-Kommission stattfinden. Und ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum er sich dem verweigert.
Die Fronten zwischen SPD und FDP sind verhärtet. Die Grünen hoffen trotzdem noch auf eine Einigung. Die parlamentarische Geschäftsführerin Irene Mihalic schreibt in einer Mitteilung, dass die Grünen-Fraktion die Corona-Maßnahmen im Kontext der Zeit noch einmal genau betrachten möchte. In der Frage der Instrumente zeigen sich die Grünen offen. Brisant wird das Thema unter anderem dadurch, dass in drei ostdeutschen Bundesländern in diesem Jahr Landtagswahlen anstehen. Und in Ostdeutschland ist man in puncto Corona besonders leicht reizbar. Dazu kommt, Corona bzw. die Corona-Maßnahmen sind ein Thema, mit dem die AfD gerne punktet. Für Heike Behrens von der SPD ein Grund mehr, Bürgerinnen und Bürger in die Aufarbeitung mit einzubeziehen.
Auch in Ostdeutschland ist das große Bedürfnis da, gehört zu werden mit den Anliegen, die man hat. Und deshalb glauben wir schon, dass dieser Weg, diese Debatte in einem Bürgerrat zunächst zu diskutieren, genau dieses Anliegen aufnimmt und wir dadurch einfach auch eine breitere Erkenntnis haben, an welchen Stellen wirklich Dinge verändert werden müssen.
Das Verhältnis der Koalitionspartner zueinander zu verändern, zu verbessern, wäre da ein erster bedeutender Schritt. Denn so wie es jetzt aussieht, ist das Thema Corona-Aufarbeitung in dieser Legislatur vom Tisch.
Barbara Kostolnik. Im Verlauf des Krieges gegen die Terrororganisation Hamas begeht Israel nach Einschätzung der Vereinten Nationen regelmäßig Kriegsverbrechen. Hunger als Waffe, vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten und zivile Einrichtungen oder Folter. Offenbar werden auch Menschen willkürlich von der Polizei verhaftet, um sie einzuschüchtern und Kritiker der israelischen Regierung mundtot zu machen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Bara Aouda geht es wieder einigermaßen gut, zumindest äußerlich. Die junge palästinensische Frau lebt in Ramallah im Westjordanland und arbeitet für eine deutsche Organisation, für welche will sie nicht sagen. Als sie am 5. März von einem Besuch in Deutschland zurückkam, begannen 3 Monate der Hölle, über die sie inzwischen sprechen kann. Am Grenzübergang von Jordanien zum Westjordanland wurde sie von israelischen Sicherheitskräften festgenommen. Sie wurde gefesselt und ihr wurden die Augen verbunden. Sie berichtet von Misshandlungen auf ihren Stationen, in israelischen Militärbasen und Gefängnissen, zum Beispiel über die Schläge eines israelischen Wärters.
And he got me into the cell and first he started with...
Er hat mich in die Zelle gebracht und zuerst hat er angefangen, mich zu treten und dann kam er in die Zelle und hat angefangen, mich zusammenzuschlagen. Ich glaube, er hatte Schlüssel in der Hand und du kannst immer noch sehen, dass er mich verletzt hat. Meine ganze Hand war voller Blut. Bara Aouda sagt, sie habe in der Haft wegen der Kälte und wegen des schlechten Wassers, das man ihr gab, eine Blasenentzündung bekommen. Medikamente gab es nicht, dafür die Erniedrigungen durch das Gefängnispersonal.
Then I was surprised that they opened the cell and they wanted to strip search me.
Dann war ich überrascht, dass sie die Zelle geöffnet haben und eine Leibesvisitation machen wollten. Es gab viel Geschrei und Gefluche, als sie mir gesagt haben, ich soll meine Kleider ausziehen. Und es gab einen anderen Gefangenen, der stand nur ein paar Meter weit weg und er konnte mich sehen, wie ich mich ausziehe. Und die Wärterin schreit weiter, sie schrie und schrie und schrie. Also habe ich mich ausgezogen und stand in Unterwäsche und konnte sehen, wie er mich ansah. Was gegen Bara Aouda vorliegt, ist nicht bekannt. Festgesetzt wurde sie auf Basis israelischen Rechts, das auch längere Zeiten in sogenannter Administrativhaft ermöglicht, ohne ein ordentliches Verfahren. Geht es gegen Palästinenser aus den besetzten Gebieten, ist die Militärgerichtsbarkeit zuständig. In der richterlichen Anordnung, die dem ARD-Studio Tel Aviv vorliegt, heißt es vage, von Bara Aouda gehe eine so wörtlich Gefährdung für die Sicherheit des Gebietes aus. Auf Anfragen zu ihrem Fall beim israelischen Militärgericht, bei Sprechern der israelischen Streitkräfte und beim Inlandsgeheimdienst gab es entweder keine Antwort oder einen Verweis an die nächste Stelle. Auch für Barrauda sind die Akten, die ihrem Fall zugrunde liegen, nicht zugänglich. Es gibt ein Gesetz weltweit, dass man unschuldig ist, bis das Gegenteil bewiesen ist. Aber hier ist das anscheinend nicht der Fall. Bis heute weiß ich nicht, was ich getan habe. Und sie sagen, das seien geheime Akten. Das ist das Seltsamste. Denn wenn es geheime Akten sind, dann hast du nicht mal die Chance, dich zu verteidigen in einem Verfahren. Während der dreimonatigen Haft war sie völlig abgeschottet von ihrer Familie. Immerhin konnte eine Menschenrechtsanwältin sie im Gefängnis besuchen, die anonym bleiben möchte, aber mit dem ARD-Studio gesprochen hat. Als sie reingebracht haben, hatte sie die Augen verbunden und war an Füßen und Händen gefesselt und sie wurde von einer Wachperson gezogen, damit sie den Weg findet. Das haut mich wirklich um. Warum werden einem die Augen verbunden? Wird man gefesselt, wenn man seinen Anwalt trifft? Das ist Teil der Brutalität in der Haft. Barrauda sagt, sie gehöre keiner der politischen Parteien oder gar einer Terrororganisation im Westjordanland an. Sie sei nicht in den sozialen Medien aktiv. Das ist wichtig in Zeiten, in denen einen Post ins Gefängnis bringen können. Laut Menschenrechtsorganisationen gibt es zurzeit mehr als 3.400 Gefangene in sogenannter Administrativhaft in israelischen Gefängnissen. Fast alle sind Palästinenserinnen und Palästinenser. Und in der Regel ist nicht klar, was gegen sie vorliegt. Barrauda ist nach 3 Monaten in Haft wieder entlassen worden. In der Regel dauern die Haftstrafen deutlich länger.
Ein Bericht von Jan-Christoph Kitzler.
Deutschlandfunk, UEFA-Fußball-Europameisterschaft.
Guten Abend, Bernhard Krieger.
2 Tage noch, dann steigt in Berlin das Finale der Fußball-Europameisterschaft. Topfavorit Spanien trifft auf die Engländer. Das Olympiastadion ist herausgeputzt für das große Finale, für das sich viel Prominenz angesagt hat. König Philipp aus Spanien wird da sein, ebenso Prinz William aus England. Dazu die Regierungschefs beider Länder und auch Bundeskanzler Scholz. Der hätte sich lieber die DFB-Elf im Finale gewünscht, aber für die war ja bekanntlich im Viertelfinale gegen Spanien Endstation. War die EM dennoch ein Sommermärchen, so wie die WM 2006? Tim Brockmeier ist der Frage nachgegangen.
Hat es sich so angefühlt wie damals?
Die EM, die war wirklich legendär.
Es war schon super toll, ja.
War es ein Sommermärchen 2.0?
Für uns war das ein wirklich tolles Erlebnis.
Die Stimmung hier in Deutschland hat jeden mitgenommen.
Macht der ewige Vergleich mit 2006 überhaupt Sinn, Turnierdirektor Philipp Lahm?
Es war schön so, wie es war. Und wie es dann am Ende genannt wird, ist eigentlich egal. Alle werden auf eine schöne Zeit zurückblicken.
Eine Zeit in 2024, in der die Welt eine andere ist als damals, politisch wie klimatechnisch.
Das sind echt Monsterblitze. Holla, die Waldfee.
Der Schiedsrichter bittet jetzt beide Mannschaften in die Kabine.
Unterbrochene Spiele, geräumte Fanzonen, Sommermärchenwetter gab's nicht. Und Europa zu Gast bei Freunden? Naja, zumindest nicht, wenn die Freunde in der Bahn saßen.
Wir haben Verspätungen gehabt und der Zug ist ausgefallen.
Meine Erfahrungen mit der Deutschen Bahn sind katastrophal.
Helme und Spott von allen Seiten für das Desaster auf deutschen Schienen. Aber mal ehrlich, auch 2006 gab's Probleme. War nicht alles so toll, wie es mittlerweile verklärt wird. Und so hatte auch die EM24 ihre Komplikationen. Aber Philipp Lahm...
Die Menschen sind durch den Fußball wieder vereint worden. Sie sind zusammengekommen, haben gemeinsam auch gefeiert.
Trotz Wetter, Bahn und anderer Probleme, die EM hat Deutschland was gegeben. Was Besonderes.
Ich glaube, diese Gemeinsamkeit, gemeinsame Dinge zu bewirken, ist extrem wichtig.
4 Wochen lang Bundestrainer Julian Nagelsmann gab es diese Gemeinsamkeit. Gab es wieder mehr Wir als Ich in den prall gefüllten Fanzonen, bei mitreißenden Fanmärschen in den Stadien. Mehr Miteinander, mehr Versöhnliches. Das Turnier als Stimmungsaufheller, als Zuversichtsladestation, vielleicht ja sogar nachhaltig für mehr Wir, Philipp Lahm.
Insgesamt hat es schon mit uns auch was gemacht. Ich hoffe natürlich, dass der positive Gedanke und Blick in die Zukunft lange anhält.
Hat es sich also angefühlt wie damals? Ein Sommermärchen 2.0? Zum Glück nicht. Diese EM bekam ihre eigene Identität und ihre eigene Geschichte. Genau so, wie es sein sollte.
Tim Brockmeier hat es angesprochen. Die Bahn war kein Glanzstück dieser EM. Verspätungen und Zugausfälle machten Fans und auch Mannschaften das Leben schwer. Bahnvorstand Berthold Huber versuchte erst gar nicht, die Leistungen der Bahn schönzureden. Huber räumte im Deutschlandfunk ein,
dass die Infrastruktur der Deutschen Bahn deutlich an der Grenze ihrer Belastbarkeit ist, vielleicht sogar darüber hinaus. Und insofern müssen wir uns Kritik gefallen lassen. Das ist überhaupt keine Frage. Vor allem, wenn man dann so zum gleißenden Scheinwerferlicht eines solchen Großereignisses steht, wird natürlich jede Ecke ausgeleuchtet. Und darüber wird dann auch manchmal vergessen, dass wir 12 Millionen Reisende transportiert haben. Aber Kritik ist durchaus berechtigt.
Sagt Berthold Huber, der im Vorstand der Bahn für die Infrastruktur verantwortlich ist. Wollen wir hoffen, dass die Bahn am Sonntag fahren und alle Fans pünktlich zum Finale kommen. Berlin jedenfalls ist vorbereitet. Auf das EM-Spiel berichtet Ingrid Zimmer.
Zum letzten Mal werden am Sonntag die Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstagsgebäude geöffnet. Die Stadt rechnet wieder mit mehreren 10.000 Fans, Tendenz steigend, denn von England aus sind viele zusätzliche Flüge nach Berlin geplant. Die regulären Maschinen sollen durch größere ersetzt werden. Schon heute haben sich die Fans beider Mannschaften an den Treffpunkten in der Stadt versammelt. Die Polizei wird erneut mit einigen tausend Leuten im Einsatz sein, um für einen geordneten Ablauf zu sorgen. Besonders im Fokus steht in den Tagen vor dem Finale das Olympiastadion. Es wird noch mal genauestens unter die Lupe genommen. Mit dabei sind auch Spürhunde der Polizei, die auf Sprengstoff spezialisiert sind.
Das war's für den Moment. Mehr von der EM in Sport aktuell um 22.50 Uhr und dann auch noch einmal im Journal vor Mitternacht in Das war der Tag. Hier im Deutschlandfunk kurz nach 23 Uhr.
Und am Sonntag dann das große Finale. Vielen Dank, Bernhard Krieger. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Das Team dieser Sendung wünscht wie Ihnen wie immer einen schönen Abend und natürlich auch ein gelungenes Wochenende. Mein Name ist Stefan Heinlein.